es ist nicht mein Ding, diese negativen Effekte ständig vor mir herzutragen. Ich sehe die Chancen, die wir haben bei diesem Umbau unseres Energiesystems, bei der Transformation zur Klimaneutralität. Natürlich darf man den Kopf nicht in den Sand stecken, auch vor den Gefahren. Meinetwegen die Kreislaufwirtschaft nicht gescheit umgesetzt wird. Aber so wie Sie es formuliert haben, da muss ich Ihnen eigentlich schon widersprechen. Das sind lauter negative Narrative. Und mit denen kommen wir nicht weiter. Wir müssen wirklich Menschen negative Narrative, negative Erzählungen haben. Für meine Begriffe noch nie so richtig was bewirkt.
Hallo zum Podcast Wer schreibt denn sowas? Von Stratum Connect. Wir stellen Autoren und Autorinnen vor mit ihrem neuen Buch. Wie immer ist es ein Buch mit dem Anspruch, irgendwie die Welt zu verbessern. Und wie genau das gehen kann, finden wir heraus.
Also Bücher, die sich dem wortwörtlichen Dauerbrenner-Thema der hausgemachten Klimakatastrophe widmen, von denen gibt es zuhauf. Doch bei diesem Buchtitel hier muss man glatt aufhorchen. Heißt, Opa, du hast es doch gewusst. Und gemeint ist hier nicht das Zu- und Wegschauen gegenüber den menschenverachtenden Verbrechen der Nazis und der Shoah. Das war nämlich meine erste Assoziation. Nein, bei diesem Titel ist hier ein Enkelzitat eigentlich gemeint. Und das Ganze spielt auf das anthropogene Verbrechen gegen die natürlichen Lebensgrundlagen, also gegen unser relativ stabiles und lebenswichtiges Erdklima an. Und die Beschuldigung und dem Vorwurf, er hätte es ja gewusst, aber nicht genug dagegen getan zu haben, dem stellt sich unser Autor Achim Bubenzer in bekennender Weise. Es ist wirklich ein interessanter Ansatz. In Teilen ist es, würde ich auch sagen, eine persönliche Beichte mit der späten Erkenntnis eines alten weißen Mannes, wie man in aufgeklärten und patriarchatskritischen Kreisen zu sagen pflegt. In der Tat gibt das Buch Antworten und Einsichten eines Großvaters zum Klimawandel wieder. Und diesen nicht fiktionalen, sondern faktischen Großvater begrüße ich nun hier zum Podcast-Interview. Lieber Achim Bubenzer, Sie sind jetzt Opa im Ruhestand und waren zuvor lange als ausgebildeter Physiker in der Wirtschaft und vor allem in der Wissenschaft im Bereich Photovoltaik tätig. Da fragt man sich doch, warum und was wirft Ihnen Ihr Enkel vor bei der Frage, Opa, du hast das doch gewusst? Oder für welches Fehlverhalten klagen Sie sich selbst an? Als Förderer der regenerativen Energieerzeugung waren Sie doch eigentlich auf der richtigen Seite, oder nicht? Sie haben doch die dringlichste und ja existenziellste aller Problemen der Menschheit, die ökologische Krise, wirklich ernst genommen. Oder haben Sie gleichzeitig etwa noch etliche Flugreisen unternommen, hemmungslos südamerikanisches Quälefleisch konsumiert, Ihr viel zu großes Wohnhaus beheizt und Ihrem freundlichen Bankberater gemäß in Aktien von deutschen Bergbauunternehmen angelegt? An welcher Stelle haben Sie denn versagt und warum?
Ja, ich habe ja gar nicht behauptet, dass ich jetzt versagt habe, aber ich hätte vielleicht schon noch mehr machen können. Mir hat auch kein Enkel diese Frage gestellt, ich habe sie nur kommen sehen. Ich habe das eigentlich in Analogie zu der Frage formuliert, die ich seinerzeit meinem Vater gestellt habe, als Wehrmachtsoffizier im Polenfeldzug. Das war wahrscheinlich schon sehr taktlos, diese Frage, die ich damals gestellt habe. Und mir ist dann irgendwann klar geworden, das habe ich auch in dem Buch geschildert, dass diese Frage, die ich meinem Vater gestellt habe und die er eigentlich auch sehr gut beantwortet hat, eines Tages wie ein Boomerang auf mich zurückfliegen würde. Und so habe ich sie auch formuliert, ja. Und ich habe natürlich nach Kräften, ich habe versucht, diese Thematik in meinem Beruf umzusetzen und etwas dafür zu tun. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich habe das Glück gehabt, auf diesem Gebiet arbeiten zu dürfen und etwas tun zu können. Etwas, was viele Menschen in ihrem Beruf ja gar nicht können, wenn jemand an irgendeinem anderen Thema arbeitet, was nicht direkt mit dem Thema Energie oder Klima zu tun hat, dann hat er viel weniger Möglichkeiten, etwas zu tun. Ja. Und ich habe natürlich viele Vorträge gehalten. Ich habe auch meine Studierenden nach Kräften instruiert. Ich habe mich bemüht, dass wir auch einen Studiengang entwickelt haben, auch noch ja mehrere letztendlich, die das ganz oder teilweise zum Inhalt hatten. Und ja, man mit Blick auf das, was uns droht, kann man natürlich immer zu der Überzeugung kommen, man hätte immer noch mehr tun können, ja. Aber das nützt natürlich nichts.
Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über eine Situation, in der Sie als Unirektor sich als Hochschulrektor befanden. Das war auf einem Neujahrsempfang. Und da haben Sie, so wie ich das gelesen habe, oder würden Sie heute in der Situation sein, würden Sie sich wahrscheinlich anders verhalten? Also wie hätten Sie sich aus heutiger Sicht, wie hätten Sie damals handeln sollen in dieser oder anderen Situation, um heute vielleicht noch ein reineres Gewissen haben zu können? Und welche Einsichten haben Sie rückwirkend gesammelt?
Naja, gut, was Sie, diese Episode, die ich da anspreche, das war eine Episode, wo ich als Repräsentant meiner Hochschule tätig war und ein Seniorchef eines sehr geachteten Unternehmens der Region eine halbe Stunde lang lupenreine Klimaleugnung verbreitet hat unter seinen Gästen. Und da war ich sehr im Zweifel, was soll ich tun? Und ich war dann hin und her gerissen zwischen sozusagen Pflichtbewusstsein als Repräsentant einer doch sehr bekannten, in der Region auch wichtigen Hochschule und meinem persönlichen Gewissen, wo ich eigentlich lauten Protest in Form von deutlichen Verlassen der Veranstaltung hätte verbreiten können. Und ja, letztendlich war ich dann nicht mutig genug, diesen Protest auch auszuleben.
Das wäre nicht mehr ungehorsam gewesen, sondern das wäre einfach eigentlich total in Ordnung gewesen. Ich habe noch eine Frage, nämlich es ist ja höchst löblich und folgerichtig, dass Sie, Herr Bubenzer, alle Großväter in der Verantwortung sehen und auch in die Verantwortung ziehen. Dazu meist Männer am wirtschaftspolitischen Hebel saßen und auch noch oft sitzen, und zwar in einer patriarchalen Gesellschaftsordnung im Gegensatz zu den Omas, die sich in der BRD zumeist um Kind, Küche und Kirche gekümmert haben. Also welche Antworten auf die Klimakrise haben Sie heute für die alternde Gesellschaft? Wie sieht Ihre Strategie für ein individuelles Handeln aus?
Naja, das sind letztendlich diese vier Schritte, die ich formuliert habe, auf die Frage, was soll ich denn tun? Ja, ich meine, erstmal erkennen, worum es geht. Das ist das eine. Man muss sich wirklich klar machen, um welche Problematik es geht. Und zweitens, letztendlich dann, wenn man das erkannt hat, auch für diese wissenschaftlichen Ergebnisse eintreten und sich ausreden und der Mutlosigkeit widersetzen. Und drittens, letztendlich auch so handeln, dass man sich abends noch in den Spiegel gucken kann. Ja. Und viertens, wenn man das alles getan hat, dann sollte man auch in seinem sozialen Umfeld oder vielleicht gibt es auch noch einen größeren Bereich darüber sprechen, damit sich eben denn dieser politische Wille für Klimaschutz bilden kann. Denn das ist sozusagen die Notwendigkeit. Sonst passiert ja auch politisch nichts, wenn sich ein politischer Wille nicht von unten her wie grünes Gras bildet in der Gesellschaft. Ja. Und da möchte ich eigentlich vor allem der älteren Generation diese Botschaft überbringen, weil die ist natürlich eine ganz, ganz entscheidende Wählergruppe. Das muss man ja natürlich sagen. Und hat, muss man ehrlicherweise auch sagen, dazu beigetragen in der Vergangenheit, dass nicht noch größeres Unheil passiert ist bei den Wahlergebnissen. Ja, ich meine, viele von diesen Älteren, muss man ja auch von allen, auch uns Älteren, wir haben vielleicht die Nazi-Zeiten nicht mehr erlebt, aber sie ist uns aus den Erzählungen unserer Eltern, ist sie uns dennoch sehr nah. Oder viele haben auch die DDR-Zeit noch erlebt, auch letztendlich ein autoritärer Staat. Und die wissen noch, was das bedeutet hat. Und insofern haben sie entsprechend auch bei der Wahl, eben waren sie sehr viel zurückhaltender bei der Wahl von radikalen Parteien. Das kann man ja nachweisen, ja. Und das muss man auch dieser Generation jetzt auch mal wieder zugute halten, ja. Dass sie ein Stück Stabilität in die politische Struktur der Gegenwart gebracht haben. Aber letztendlich ist es ganz wichtig, dass sie auch, sie könnten noch mehr tun. Ja,
ja, sie könnten vielleicht auch zivilen Ungehorsam pflegen.
Ich denke, jeder kann, jeder muss das tun, was er, ja. was er möchte. Und ich meine, dem einen liegt nun mal der zivile Ungehorsam und dem anderen liegt vielleicht etwas ganz anderes. Der möchte sich vielleicht auch mehr mit seinen Enkeln beschäftigen. Und ich denke mal, es ist genauso wichtig, mit seinen Enkeln in den Wald zu gehen und ihnen die Schönheit der Natur zu zeigen und zu zeigen, was vielleicht auch kaputt gehen kann. Und der andere ist halt vielleicht krawallig drauf und sagt, oh gut, ich unterstütze die letzte Generation. Das kann man nicht vorschreiben. Ja? Also der zivile Ungehorsam ist sicherlich eines, aber es ist sicherlich, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Klar. Nun ist es ja so, dass die große fossilfreie Energieumstellung nur möglich sein kann, wenn sich die Rahmenbedingungen und die Spielregeln, also auch die Machtverhältnisse und vermutlich auch die Eigentumsverhältnisse ändern. Beispiel dezentrale Energieerzeugung. Oder das Gleiche noch anders ausgedrückt, wie verhindert man, dass die regenerativen Energien nicht am Ende wieder auf dieselben Probleme stoßen, wie zum Beispiel den Rebound-Effekt oder auf zerstörende Konkurrenz statt Kooperation oder auf die Marktlogik, in welcher zahlungsfähige Millionäre zum Beispiel weiterhin verschwenderisch mit Energie umgehen können, während im Gegensatz dazu Menschen mit geringer Rente dann unter Energiearmut leiden müssen, trotz regenerativer Energien, en masse zum Beispiel.
Ja, da muss ich Ihnen eigentlich so ein bisschen implizit widersprechen. Ihre Frage kreist eigentlich um lauter negative Narrative. Sie haben natürlich da mit Ihren Bedenken durchaus recht. Bloß es ist ehrlich gesagt, es ist nicht mein Ding, diese negativen Effekte ständig vor mir herzutragen. Ich sehe die Chancen, die wir haben bei dem Umbau unseres Energiesystems, bei der Transformation zur Klimaneutralität. Natürlich darf man den Kopf nicht in den Sand stecken, auch vor den Gefahren, meinetwegen die Kreislaufwirtschaft nicht gescheit umgesetzt wird. Aber so wie Sie es formuliert haben, da muss ich Ihnen eigentlich schon widersprechen. Das sind lauter negative Narrative. Und mit denen kommen wir nicht weiter. Wir müssen wirklich Menschen negative Narrative, negative Erzählungen haben. Für meine Begriffe noch nicht so richtig was bewirkt. Ja, sie haben die Menschen abgeschreckt, aber was wir brauchen, sind positive Narrative, die letztendlich Mut machen und Lust machen auf Zukunft.
Da habe ich eins, glaube ich. Nämlich verbunden mit der Frage, was halten Sie von dem Vorschlag, mächtige, gefährliche und das vagabundierende Finanzkapital ganz pragmatisch für den schnellen Energiesystemumbau einzusetzen? Und im selben Zuge ließe sich ja die Energieinfrastruktur auch vergesellschaften, à la Elena Ostrom, auch selbst organisiert betreiben. Ist das was Positives?
Ja, ich meine, das Thema Energiegenossenschaften, das ist ja durchaus positiv. Wurde ja auch von Schonacher Energierebellen, die sie heißt, als erstes sehr erfolgreich umgesetzt und ist ja, funktioniert ja, ja, muss man schon sagen. Und da kann man, ist ein Vorbild geworden.
Und woraus schöpfen Sie Hoffnung und Kraft für die Jahrhundertaufgabe? Nach Ihrem Erweckungserlebnis durch Greta, wenn ich das richtig gelesen habe, insbesondere in diesen Zeiten, Sie können gleich gern korrigieren, wo das Thema Klimakollaps eigentlich der nächsten politischen Krise, Stichwort autoritär nationalkapitalistische Kräfte, begraben werden zu scheint. Das ist ja das, was sich gerade ein bisschen doll abzeichnet. Also wo schöpfen Sie da Kraft?
Sie lieben offenbar die negativen Narrative. Das muss ich mal ganz, ganz hässlich sagen.
Deswegen frage ich über zum Thema Hoffnung und Kraft.
Sie haben jetzt auch auf die Situation in Amerika abgehoben. Ja, das ist natürlich etwas, was uns allen zu schaffen macht. Ich habe auch eine Weile gebraucht, ich kaue da natürlich immer noch dran, aber ich sehe natürlich eine ganz klare Aufgabe für uns in Europa. Wir müssen den alternativen Gegenentwurf zu einem autoritären, undemokratischen System in Europa aufbauen. Und wir haben es ja, wir haben diesen Gegenentwurf, aber wir müssen ihn pflegen und weiter ausbauen. Und das, denke ich, kann uns gelingen. Und dann haben wir dann haben wir wirklich was gekonnt. Ja, und es fängt ja auch schon an, dass dieser Gegenentwurf auch schon eine bestimmte eine Anziehungskraft ausübt auf hervorragende Köpfe, die es derzeit eigentlich an den Universitäten in Amerika nicht mehr aushalten. Da kommen schon die Ersten und nicht die Schlechtesten. Das sind wirklich gute Leute, die da auch gerade aus den Geisteswissenschaften kommen, die sehen, dass ja da ihrer Meinung nichts mehr gilt. Und dann sollen sie zu uns kommen und uns helfen, diesen Gegenentwurf weiter zu festigen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und wenn man, wie gesagt, einen Sinn in seiner Tätigkeit sieht. Und ich glaube auch, dass die neue Bundesregierung und auch der neue Bundeskanzler diesen Sinn sieht, in Europa diesen Gegenentwurf zu autoritären Systemen zu festigen. Systeme, die typischerweise eben relativ wenig Sinn haben für die Gefahren des Klimawandels und auch für Naturschutz und für sozialen Ausgleich, ohne den es eben auch nicht gehen kann. Und daran zu arbeiten, sollte uns eigentlich Kraft und Zuversicht geben.
Sehen Sie Ansätze für so einen Gegenentwurf und ist Ihr Buch auch Teil dessen?
Ja, natürlich. Europa ist ja schon ein Gegenentwurf, nur ist er sich eigentlich dessen gar nicht so bewusst gewesen. Aber jetzt, wo er wirklich herausgefordert wird, ich glaube, da haben es viele Leute kapiert, dass wir uns wirklich in Europa zusammenraufen müssen und dass wir, die Amerikaner sagen, we have to stay put. Ja? Wir müssen uns jetzt diesen Gegenentwurf festigen und sonst schaffen wir es nicht. Aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, das hinzukriegen.
Herr Bubenzer, wer müsste Ihr Buch denn unbedingt lesen und warum?
Nee, dieses Buch habe ich geschrieben eigentlich für viele Menschen aus meiner Generation. Ja, man kann natürlich eigentlich auch immer nur als Autor oder als Vortragsredner Menschen ansprechen, die so halbwegs das eigene Wertesystem und auch die eigene Sprache teilen. Und das ist nun mal diese ältere Generation. Und da möchte ich eigentlich vor allem auch die Menschen ansprechen, die bisher gesagt haben, ach Gott, ja, was soll ich mich auch noch da um das Thema kümmern? Und da möchte ich eben sagen können, das Buch kann man relativ leicht lesen und es gibt es auch ein bisschen unterhaltsam, manchmal auch etwas lustig geschrieben. Das ist eine gute Rampe, um sich ein bisschen über das Thema zu informieren. Und letztendlich, wenn man sein Thema gefunden hat, was einen in dem Buch interessiert, da auch weiter nachzugraben. Es gibt ja genug Literatur dazu. Ja? Ich habe auch dann immer wieder Literaturhinweise gegeben. Mein Buch kann sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange sein, wenn jemand sich dafür interessiert. Es ist nur ein Einstieg. Es lädt den Leser ein, an Bord zu kommen und ein Stück mitzufahren und dann vielleicht das Schiff zu wechseln und sich weiter zu engagieren.
Mit welchen offenen Fragen lässt uns Ihr Buch zurück?
Kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, was für offene Fragen. Es gibt viele offene, es gibt natürlich vieles, was wir in der Welt besser machen müssen und das kommt ja auch aus dem Buch heraus. Wir stehen mitten in dieser großen Transformation zur Klimaneutralität und ja, wie Sie das wollen, ist das eine offene Frage? Ich weiß es nicht. Wir wissen zumindest ganz genau, was wir zu tun haben und insofern ist das für mich nicht offen. Wir wissen wirklich, was wir zu tun haben.
Die Emissionen runterbringen und die Fossilen im Boden lassen.
Naja, gut. Und letztendlich auch eine Gesellschaftsstruktur erhalten. Da gehört auch unser demokratischer Rechtsstaat dazu. Den brauchen wir dazu. Es kann vielleicht temporär auch mal ein autoritärer Staat, wenn er eine weise Führung hat, in die richtige Richtung gehen. Teilweise passiert das ja in China, aber dann hat er eben nicht den Widerspruch, der in unserem System lebt und dieses System letztendlich befruchtet und uns zur besten Lösung finden lässt. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, was ich Ihnen zu offenen Fragen sagen soll. Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht so unbedingt direkt was dazu sagen.
Ja. Das kann ja die Leserin selbst entscheiden, die Geneigte. Ja, Herr Bubenzer, vielen Dank, dass Sie sich nochmal bereit erklärt haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wir haben uns nämlich unterhalten und über Ihr Buch mit dem Titel Opa, du hast es doch gewusst. Antworten und Einsichten eines Großvaters zum Klimawandel. Es hat 156 Seiten und ist im Ökom Verlag erschienen und für 19 Euro zu erhalten.
Ja, vielen Dank, Frau Bück.
Ich danke.
Sie hörten einen Podcast von Stratum Connect, dem Ort, wo sich Menschen, Bücher und Welten begegnen. Alle zukünftigen Veranstaltungen und die Podcasts zu den Buchevents finden Sie unter www.stratum.com. stratum-connect.de und natürlich in den Shownotes.